Also,
okay, ich habe mich ja eben verstört.
Ein bisschen.
Herzlich willkommen zur Hafenradio-Ausgabe Nummer 35, wie wir festgestellt haben.
Und mal wieder ein Relaunch nach langer Zeit.
Naja, es ist eine gewisse Kontinuität.
So. Das stimmt.
Aber wir freuen uns, dass wir wieder da sind, ne? Wieder mit einer neuen Ausgrabungsfolge mitten aus Hamburg.
Richtig.
Genau. Und wer sind wir?
Ja, klar, ne? Michael aus dem Museum und der zweite Teil vom Hafenradio. Und der erste Teil sitzt nämlich neben mir, hält das Mikro in der Hand und versucht, die Technik in Zaum zu halten.
In den Griff zu bekommen. Christoph, hallo.
Er hat es im Griff.
Aber wir haben ja einen wichtigen Gast.
Der sitzt uns nämlich gegenüber. Naja.
Martin Eckert, Grabungsleiter hier bei der Ausgrabung am Ness. Wir sind hier gegenüber der Patriotischen Gesellschaft auf dem Gelände des ehemaligen Kaiserhofs. Und das ist das Zentrum des mittelalterlichen Hamburgs eigentlich.
Ja, wunderbar. Das klingt spannend und ist auch so ein bisschen die Fortsetzung zu einer anderen Folge, die wir schon mal hier um die Ecke aufgenommen haben,
genau,
mit dem Kai.
Genau.
Ich erinnere mich noch, das war die Folge mit Familie Rossi.
Sucht das Glück.
Und genau.
Und es ist gerade, wie viele Meter sind das hier entfernt? Das ist ja auf der anderen Seite
von dem. 50 Meter sind wir von der neuen Burg.
Das heißt, wir sind hier wirklich auch auf einer Fläche im Vorfeld quasi der neuen Burg. Zwischen uns ist der Nikolaifleet. Und du hast es gerade sehr schön gesagt, aber Martin kann es viel schöner erzählen. Wir sind hier mitten lang in Hamburg. Das alte Hamburger Rathaus steht hier. Und die Befunde, die ich vorhin schon sehen durfte, sind, glaube ich, echt spannend.
Ja, also der interessante Punkt hier ist eigentlich, dass ich glaube, das war so eine Art neutrale Zone. Das ist ja die Nase, deswegen Ness, der Reichenstraßeninsel, der westliche Vorsprung in das Nikolaifleet. Und wir haben hier auf der anderen Seite der Alster haben wir die Hammerburg, also die erzbischöfliche Stadt, die ja eigentlich eine feudale Ordnung hatte. Und auf der anderen Seite hier haben wir ja die neue Burg. Und ich würde mal vermuten, dass die Kaufmannschaft dort vielleicht auch genossenschaftlich organisiert war. Also auch zwei verschiedene Rechtssysteme. Und man könnte ja vermuten, dass es ein Rathaus für die Neustadt gab und ein Rathaus für die Altstadt gab. Aber eine andere Idee wäre, dass man dann irgendwann entschlossen hat, die beiden Städte, die Altstadt und die Neustadt, zusammenzulegen und ein gemeinsames Rathaus zu errichten. Mhm. Und zwar in so einer Grauzone zwischen Altstadt und Neustadt. Und zwar hier am Ness, auf der Reichenstraßeninsel. Und deshalb befinden sich hier um uns herum, um die Grabungsfläche herum, alle zentralen Institutionen des späten Mittelalters. Mhm.
Für diejenigen, die es vielleicht nicht so mit Hamburg haben oder die sich nicht so gut auskennen, also das ist wirklich hier im Herzen der Stadt und hier war auch früher der Hafen, ne?
Zumindest das Nikolaiviertel ist der zweitälteste Hafen Hamburgs. Genau. Wir haben den ersten Hafen unterhalb der Hammerburg am Fischmarkt, am alten Fischmarkt in der großen Reichenstraße und hier das Nikolaifleet ist dann der zweite Hafen Hamburgs.
Ja. Also richtig mittendrin und wir sind vis-à-vis vom Ort, wo früher das Rathaus war. Und du sagtest, heute ist da die Patriotische Gesellschaft
oder wie genau. Das ist
drin.
Genau, von schöner alter Backsteinbau.
Genau. Und das ist ja ein Riesenareal hier und mit einem tief ausgehobenen Bauloch, Lochness.
Den konnte ich jetzt nicht nehmen. Wir haben die ganze Zeit darauf gewartet, dass jemand den...
Also sind sie, weißt du, sind
wir haben die ganze Zeit drauf gewartet, wer bringt den Witz als erstes.
Das ist eigentlich Michael.
Naja, das Problem ist, ich sitze hier mit zwei Nicht-Hamburgern zusammen und hört es an ihrem Dialekt, möchte ich Ihnen noch vorsichtig.
Es ist eine große Fläche, was kommt denn hier hin?
Neubauprojekt, das architektonisch von außen relativ ähnlich aussieht wie die alte Commerzbank, die hier stand.
Ach.
Ja, aber mit mehreren Wohneinheiten, Geschäften und ich glaube, es sind auch Sozialwohnungen dabei.
Das wäre ja für Hamburg mal was ganz Ungewöhnliches, dass wir den innenstädtischen Bereich wieder mit Wohnungen
versehen. Ja, ich glaube, die Absicht ist, also den ganzen Bereich hier, überhaupt das Nikolaiviertel wieder zu beleben. Das, denke ich mal, ist die Absicht auch. Und ich glaube, da ist in den letzten Jahren auch einiges passiert.
Ja, cool. hätte ich nicht gedacht. Im Gegenteil, also wenn man sich in Hamburg ja so umtut und ich jetzt als alter Hamburger die Mönckebergstraße runtergeht, das war ja so die Shopping-Mall oder die Shopping-Meile für Hamburg, das ist ja heute tot und alles pilgert in den jüngsten Hafen von Hamburg, das Westfield Center, da liegen dann irgendwelche freakigen Kreuzfahrtschiffe
an. Soweit ich Bescheid weiß, hat es einen großen Anteil an Wohnungen.
Ja, toll.
Und das sind, glaube ich, auch sozial geförderte Wohnungen dabei.
Ja, stark.
Das kann ich aber jetzt nicht garantieren, muss man irgendwie nachgucken.
Das kann man ja nochmal prüfen.
Ja, aber immerhin nicht ein neues, riesiges Glas.
Nein, auf gar keinen Fall. Nein, ganz überhaupt, ganz und gar nicht, nee.
Und wann habt ihr jetzt angefangen noch genau? Wir haben eben drüber gesprochen, das war ja ein Anfang mit Schwierigkeiten.
Anfang März anfangen sollen und dann wurde es doch irgendwie April und dann das Zelt aufbauen und dann eben die große Sorge, was mit dem Schichtenwasser passiert, wie hoch das Grundwasser hier aufläuft, ob der Titanhub hier zu spüren ist. Also das Wasser ist immer die größte Sorge eigentlich am Beginn von jedem Grabungsprojekt.
Ja. Und wieso habt ihr das hier? Das ist ja tatsächlich eine Frage, weil wenn ich hier aus dem Fenster links gucke, dann habe ich den Nikolaifleet.
Ja.
Der ist tideabhängig, wenn die Schleusen offen sind. Das Wasser muss ja hier in den Schichten reindrücken. Wie habt ihr das
gemacht? Nein, tut's nicht. Gott sei Dank nicht. Also es gibt einen Pegel hier.
Ja.
Aber beim Nikolaifleet, der geht so ungefähr bis 0,26 Meter über normal Null. Und der Pegel, der hier am Ness ist, der zeigt gar keinen Tidehub an.
Ach.
Und wir haben es tatsächlich geschafft, die Fläche trocken zu kriegen.
Ja, man sieht
also
das auch.
Also die Jungs haben wirklich mit Spaten und Spitzhacke und alle möglichen, also Entwässerungsgräben gemacht, überall Pumpensümpfe angelegt. War ein Riesenaufwand, aber wir haben die Fläche jetzt trocken. Das heißt, wir können auch tatsächlich die Befunde erkennen, wir können überhaupt was erkennen. Wenn wir jetzt da knietief im Schlamm rumrobben würden, dann wäre es mit der Archäologie, würde es eher mau aussehen, würde ich sagen, ja. Ich wollte noch sagen, also nochmal diese zentralen Institutionen aufzählen, die sich hier befunden haben. Also hier im Westen, wo die Patriotische Gesellschaft steht, war ja das alte Rathaus. Das muss so 13. Jahrhundert sein, zweite Hälfte 13. Jahrhundert. Dann haben wir auf der Trostbrücke haben sich die Geldwechsler versammelt mit ihren Tischen. Da wurde dann später das Niedergericht erbaut auf der Trostbrücke. Das war vorher an der Stelle, wo die alte Börse stand. Also wir hatten hier direkt am Kai die alte Börse. Daneben war die Waage, die städtische Waage. Dann der Kran, das Schauenburgische Zollhaus, dann kommt ja die Zollenbrücke. Dann muss irgendwo hier noch ein städtisches Getreidehaus, ein Kornhaus gestanden haben. Dann war das Schafferhaus, also das Gebäude, wo die Zünfte untergebracht waren. Gegenüber am Ness, auf der Nordseite des Ness, war die Ratsapotheke. Dann auf der Nordwestseite des Ness später die Bank. Und so sind alle zentralen Institutionen der mittelalterlichen Stadt an einer Stelle direkt im Kreis herum um unser Grabungsfeld versammelt.
Hast du eine Idee, ist dieser Aufbau, den du jetzt gerade beschrieben hast, ist das vergleichbar, heute noch vergleichbar mit was weiß ich, Lübeck, Stade, Lüneburg?
Das weiß ich leider nicht. Da bin ich einfach zu wenig bewandert in der mittelalterlichen Archäologie.
Ja, fair, so müsst ihr also mal gucken, so stadtentwicklungsmäßig.
Ich kenne mich ja in Hamburg relativ gut aus, aber bei Lübeck, ich weiß es nicht. Also ich weiß es wirklich nicht.
Würde ich Kai mal fragen, weil es ist ja schon irgendwie, du hast ja vielleicht beschrieben.
Kai weiß sowas genau, ja.
Das sind alle zentralen, wichtigen Institutionen, sind vor Ort. Wir haben den Markt ja hier auch gehabt. Also von daher ist es ja wahrscheinlich, dass das durchaus eine Struktur ist, die eine mittelalterliche Stadtstruktur, die so gewachsen ist, weil man eben das einfach vor Ort braucht.
Ja, ich glaube aber eben, dass diese Besonderheit hier in Hamburg darin besteht, dass wir eben dieses eine Rathaus haben.
Ja.
Und nicht wie in Prag zum Beispiel, im mittelalterlichen Prag nach Karl dem IV. Haben wir ja das Neustädter Rathaus am Karlsplatz und das Altstädter Rathaus am Altstädter Ring. Also da funktioniert die Aufteilung noch ganz anders. Und die Frage wäre, haben wir hier verschiedene Rathäuser gehabt oder hatten wir nur ein Rathaus von Anfang an?
Richtig.
Das ist eine ganz, ganz spannende Frage.
Wäre auch eine denkbare für die Altstadt und für die Neustadt.
Das kann man auch in Zweifel ziehen. Also.
Ja.
Was jetzt besonders wäre, wir haben ja unten ein Pflaster aus mittelalterlichen Klosterformatziegeln entdeckt, die nicht so aussehen, als wären sie vorher in irgendeinem Verbund gewesen. Also die haben keine Kalkmörtelanhaftungen oder ähnliches, sondern die liegen da als Pflaster. Und die große Frage wäre jetzt, kann man sich tatsächlich einen mittelalterlichen Markt des 13. Jahrhunderts vorstellen. Der wird 1291 zum ersten Mal erwähnt, dieser Markt, als neuer Markt der alten Stadt. Und sowas kennt man zum Beispiel überhaupt nicht. Das habe ich mir jetzt sagen lassen. Einen gepflasterten Markt.
Wollte ich gerade sagen, also quasi so als Neubauprojekt, wir brauchen jetzt einen Markt und legen den mit klosterformatigen Ziegeln an und das ist die Marktfläche, die ihr künftig nutzen
könnt. Genau, also das wäre, glaube ich, ziemlich sensationell. Aber wir sind uns, wie gesagt, noch nicht sicher. Wir müssen jetzt mal schauen, was, die sind ja verfugt, was in den Fugen auftaucht zwischen diesen Klosterformatziegeln. Ja. Also wenn sich da Münzen finden oder Hufnägel oder irgendwelches Zeug, was da über die Jahre verloren gegangen ist, dann können wir die genauer datieren. Dann können wir auch sagen, das ist der Laufhorizont, das ist die Oberfläche des Markts.
Stark.
Kann aber auch sein, dass das Pflaster erst viel später gelegt wurde, zum Beispiel als Keller des Kaiserhofs, zum Beispiel ab 1619 oder so. Mhm.
Von wie viel Quadratmetern reden wir denn da über den Daumen?
Also die Fläche unten ist 15 mal 18. Das sind wie viel nach Adam Riese? Ich bin nicht gut im Kopf rechnen.
Jetzt outen wir uns gerade alle als Pfeifen.
Da brauche ich meinen Taschenrechner.
Wir brauchen einen Taschenrechner.
Mal 18. 10 mal 18 sind schon mal.
Das hätte ich auch noch. 18.
Plus 60.
270.
Ja, und wir haben fast über die gesamte Fläche, das ist unser erstes Planum, die erste Oberfläche, unter dem Bauschutt der alten Commerzbank, die 1874 gebaut wurde. Das ist jetzt praktisch unsere erste Oberfläche, die wir haben, und dieses Pflaster erstreckt sich über diese gesamte Oberfläche. Also mit vielen Lücken drin, da ist auch Bauschutt noch von der Commerzbank, von der Baugrube und so, da sind Störungen drin, aber der Aufbau ist über die gesamte Fläche dieselbe. Also wir haben zuerst eine graublaue Klei- oder Tonschicht, auf der liegt so sandiger Lehm, der ist durchsetzt mit Holzschnitzeln und da finden sich in diesem dunkelbraunen Lehm, da finden sich viele Lederreste, sehr viele Knochen, Kuhhörner, also das, was man eigentlich so erwarten würde von einem Laufhorizont,
ja,
von einem Marktplatz.
Ja.
Ja. Und darüber kommt eben diese Pflasterung.
Ach.
Und das wäre eigentlich eine super spannende Entdeckung zu sagen. Ja. Also Hamburg war eine Stadt, die konnte es sich leisten,
einen Markt zu gründen.
Im 14. Jahrhundert, im 13., 14. Jahrhundert einen Markt zu pflastern.
Ja.
Aber es ist mit einem großen Fragezeichen versehen. Also ich will jetzt dazu nichts Definitives sagen.
Aber das Fragezeichen würde sich lösen, wenn man tatsächlich an die Kleinfunde geht.
Also wenn wir nächste Woche anfangen, das Pflaster abzubauen. Der Bauherr übrigens findet das ästhetisch sehr ansprechend, das Pflaster. Und hat seinen Architekten beauftragt, dass wir die ganzen Backsteine, die noch ganz geblieben sind, dass wir die auf Paletten packen. Und dann werden die irgendwo hier in der näheren Umgebung in den Neubau integriert.
Toll. Das nehmen wir auch unbedingt mit auf, dass die sich immer dran erinnern.
Schöne handgestrichene, riesige Backsteine. Die haben ja 30, 32 Zentimeter in der Länge,
ja.
8 Zentimeter dick,
und
15 breit.
Schauen wir, ob wir im Nachgang, wenn da alles fertig ist, noch ein Foto dazu packen können.
Auf jeden Fall.
Mit den Ziegeln, ja.
Ja.
Was sagt denn unser Ziegelpapst Kai dazu? Der ist da auch glücklich über die Ziegel, oder nicht?
Ja, natürlich, wir sind alle sehr glücklich drüber. Also das sind die alten Ziegel, die müssen noch, die sind handgestrichen, die müssen noch aus den Tongruben in St. Georg stammen, die irgendwann im 17. Jahrhundert nicht mehr ergiebig waren. Und dann hat man angefangen, diese kleinen Wahlziegel aus Holland zu importieren. Man sieht sofort, das ist Barock und das ist Mittelalter.
Stark.
So, diese kleinen Wahlziegel. Und dann ist das Schöne, die wurden ja erstmal in der Luft getrocknet. Und dann haben wir auf einigen Ziegeln eben Tierspuren. Also Füchse, die nachts drüber gelaufen sind, oder Hunde oder Katzen. Und ich glaube, das wird sich ganz gut machen hier noch, so als kleine Fläche irgendwo vor dem Neubau.
Wobei für ein Ausstellungsprojekt, wenn du einen Fuchs oder eine Katze noch mal hast, für nächstes Jahr, wir machen ja eine Leistungsshow
Archäologie
im Museum, sollten wir ein, zwei Ziegel mit Tierspuren jetzt gerade von der jüngsten Grabung.
Ah, das kommt relativ oft vor. Ich glaube, wir haben ganz viele davon.
Toll.
Es gibt auch Sammler, die sammeln nichts anderes als
das stimmt.
Diese Klosterformatziegel mit den Tierspuren.
Wir haben auch einen in der Sammlung, da ist ein Kinderfuß drauf.
Ja, genau, den hatten wir. Der war hier bei der Neuenburg.
Genau. Ja, was meinst du? Wollen wir mal runtergehen?
Ich kann euch draußen die Reliefs erstmal zeigen.
Hätte ich noch eine Frage. Du hast diesen Vorgängerbau vor der Commerzbank erwähnt. Könnt ihr da vielleicht noch ein paar Worte noch mal zu sagen? Kaiser
1619, also wir wissen nicht, wann das Gelände hier erhöht wurde. Das wurde irgendwann, muss das Gelände erhöht worden sein, im 14., 15. Jahrhundert. Und 1619 entsteht hier der Kaisershof. Das war ein bekanntes Hotel für vornehme Gäste, das Gästehaus der Stadt Hamburg eigentlich. Ab 1726 haben die das, glaube ich, hat die Stadt es aufgekauft. Ja. Und es hatte eine berühmte Renaissance-Fassade. Und dies findet sich heute im Innenhof des Museums für Kunst und Gewerbe.
Ah, die Fassade?
Die Fassade wurde erhalten. Ja, ja. Ich habe gerade die alten Zeitungen gelesen. Und 1871, 72 gab es in der Bürgerschaft also große Streitereien wegen dieses Gebäudes. Die einen wollten es abreißen lassen und das Grundstück verkaufen. Und die anderen haben gesagt, das ist ein erhaltenswertes Gebäude, das hat eine historische Bedeutung, das hat diese Schmuckfassade zum Ness hin. Und da gab es also große Streitereien. Also erstmal ging die Streiterei, wie man das heute immer noch kennt, soll die Stadt ihre Grundstücke verschleudern, damit wieder ein neuer Leerstand entsteht. Der Immobilienmarkt ist so schwach, man kriegt nicht genug Geld dafür. Die anderen hatten ästhetische Argumente, die sagten, ja, die Fassade ist wunderbar, die müssen wir unbedingt erhalten, das gehört zur hamburgischen Geschichte. Die anderen Abgeordneten sagten, ja, das ist eine alte Scharteke, die wollen wir auf gar keinen Fall behalten, da können wir was Schöneres hinbauen. Und am Ende des Streits schält sich so heraus, dass die Befürworter, die wollen, dass der Kaisershof erhalten bleibt, ist die linke Mitte oder die Mitte-Links-Fraktion der Bürgerschaft, weil die ihren Club im Kaisershof haben. Das ist sozusagen das linke Zentrum, der Kaisershof-Club, der ja, sogenannte.
Cool. Es ändert sich nichts. Es ändert sich nichts in Hamburg.
Und die Rechten, die wollen das abreißen lassen.
Genau, alles neu macht der Mai.
Genau. Und dann gibt's aber so einen Kompromiss, dass man sagt, okay, irgendwann, also die Stadt hätte schon Geld investieren müssen, um den Kaisershof zu erhalten. Der war schon baufällig. Der war angekokelt von dem Brand von 1842. Ja. Man hätte schon ein bisschen was machen müssen. Und dann war der Kompromiss, das Gebäude wird abgerissen. Und stattdessen wird die Fassade gerettet und wird in die neue geschaffene Gewerbeschule integriert.
Was heute das MKG ist.
Genau. Und wir haben jetzt Fragmente dieser Fassade unten gefunden, die beweisen, dass also schon das Niveau mit diesem mittelalterlichen Pflaster wahrscheinlich später der Keller des Kaiserhofs war. Also dieses Terrainniveau war dann beim Abriss immer noch sozusagen eine Oberfläche. Mhm. Das war nicht zugeschüttet. Mhm. Deswegen liegen da Fragmente von dieser Fassade. Mhm. Weil der Abbruchunternehmer, der von der Stadt beauftragt wurde, die Fassade herauszulösen, so rabiat zu Werke gegangen ist, dass die meisten wertvollen Fassadenfragmente dabei zerstört wurden. Mhm. Oder zerbrochen sind, zu Boden gefallen sind. Und davon holen wir jetzt haufenweise diese Fragmente raus.
Also was für Material war das? Ein Sandstein?
Wesersandstein.
Wesersandstein, ja, der ist ja sowieso
genau
auch eher nicht so toll als Material. Genau.
Und da haben wir jetzt schöne Fragmente gefunden und wir wissen, dass noch mehr da unten ist. Also wenn wir jetzt das Pflaster abbauen, dann kommt da noch mehr raus.
Klasse.
Okay, wollen wir runtergehen?
Dann haben wir hier mal ein Spielzeug.
Dann geht's los.
Wir sind jetzt Tischler, ne?
Weiß ich doch. Das weiß ich doch.
Ich will ein Foto zeigen.
Nein.
Bist du auch Fotograf?
Bitte?
Andersen, bist du auch Fotograf?
Nur ein Foto.
Ach, du bist ein alter Angeber. Du bist eben. Das war das Boss.
Schön, ne? Ja, Boss.
Geil.
Ach, das war das Boss. Aus Boss.
Und angebunden. Was für eine Zeit? Welche Zeit?
Hier unten hier etwa 2 Rippen gebrochen. Aber Spaß.
Cool, glaube ich. Du siehst so cool aus, Alter.
Geht so.
Nee, nicht geht so.
Guck mal hier.
Das ist der Sandstein, ja.
Das sind diese bombastischen Klosterformat.
Die sind groß.
Und das sind die kleinen Wahlziegel hier nebenbei. Und hier ist der Abdruck von einem Hund wahrscheinlich.
Oh, ja.
Und dann haben wir hier die süßen kleinen Ziegelchen. Und das sind Fragmente vom Kaisershof. Also das ist unverkennbar hier Renaissance. Hier ist der Teil von einer Fassadenfigur. Die ist wohl eine sitzende Figur in einer Toga oder sowas ähnliches. Ich weiß nicht, ob das jetzt der Bauchnabel ist, aber die liegt wohl eng an, die Toga. Dann haben wir die Hand, die irgendeinen Gegenstand hält, vielleicht eine Blume. Oder. Und dann haben wir hier eben diese Bänderornamente, die typisch Renaissance sind. Also eine Seltenheit in Hamburg so. Ich meine, es hat eine ganze Weile gedauert, bis die Renaissance aus Italien nach Hamburg vorgedrungen ist. Ja, also klar. Wir sind jetzt 1619. Okay. Ja, also.
Aber immerhin ist es angekommen.
Es ist immerhin angekommen.
Es ist nicht an Hamburg vorbeigegangen. Aber hier auf den Bildern sieht man hier auch auf dem einen die Hamburger Börse.
Und genau, also das ist der Blick hier vom Ness zur Trostbrücke. Mhm. Rechts die Börse, dann die alte Waage und dann der alte Kran.
Der Kran war so der zentrale Kran mal in dem Hafen.
Genau, um hier die Schiffe zu entladen. Dann haben wir die Stadtdarstellung von 1589, 90. Die zeigen immer nur am Ness entlang eine Häuserreihe. Da sieht man auch den Kran. Dann haben wir hier auf der Stadtdarstellung... Ja, da sehen wir schon die alte Börse hier. Ja, dann haben wir hier die Aufteilung der die vermutete Besiedlungsgeschichte der Hamburger Altstadt und Neustadt. Die beginnt ja oben bei der Hammerburg im 9. Jahrhundert und setzt sich dann in der Altstadt fort im 11. Jahrhundert und dann wahrscheinlich so ab 1100 hier auf der Reichenstraße. Wäre natürlich interessant heraus, wenn wir jetzt Keramik finden, die darauf hinweist, dass die Reichenstraße vielleicht schon im 9. Jahrhundert besiedelt war. Dann hätten wir sozusagen eine Vorburg zur Hammerburg oder eine Vorstadt zur Vorstadt, Hammerburg.
Ja. Dass drumherum auch was war, ja.
Ja. Das sind so die Fragen, die uns beschäftigen. Also bisher haben wir noch keine Hinweise.
Aber vielleicht kommt es doch. Ja. Strategisch ganz günstig, was so die
Anbindung angeht. Ja, das ist eine super interessante und wichtige Stelle in der mittelalterlichen Stadt auf jeden Fall.
Ja.
Ja, sollen wir mal runterschauen?
Ja, unbedingt.
Unbedingt.
Unbedingt. Und ohne Sicherheitsschuh, aber das schneidest du bitte raus. Das sieht geil aus.
Ja, wir machen weiter. So. Also wir haben hier natürlich eine ganze Menge. Kann ich weitermachen, oder?
Ja, du machst. Darf man wo, ist egal, wo ich hintrete?
Möglichst nicht darüber, wo die noch nicht fotografiert
haben. Ja, das ist klar. Wir rennen dir hinterher.
Also man sieht, wir haben hier eine ganze Menge von Bauschutt natürlich. Die Fundamente der alten Commerzbank, die reichten viel tiefer, als wir uns das vorgestellt hatten. Wir dachten, da ist die Bodenplatte und dann fangen die Siedlungsschichten an.
Sind das diese säulenartigen, auch die Säulen,
die... Ja, die wurden jetzt erst eingebracht. Das sind, ich weiß nicht, wie heißen die? Also das ist jetzt vom neuen, für das neue Gebäude. Das ist der Verbau. Also die, wie gesagt, das war... Ich bin ziemlich überzeugt, dass diese dunkelbraune Schicht, zumindest die dunkelbraune Schicht, die Oberfläche des mittelalterlichen Markts war. Weil da haben wir auch die entsprechende Keramik raus. Ob dann schon im Mittelalter gepflastert wurde, wissen wir noch nicht, wie gesagt. Auf jeden Fall wurde das dann später wiederverwendet, diese Pflasterung, als Keller des Kaiserhofs. Und ich kann mir auch vorstellen, warum die so stark fragmentiert sind, die Ziegel.
Die haben sie einfach neu.
Ja, auch wenn die da ihre Bierfässer draufgeknallt haben oder so, dann ist da einiges zu Bruch gegangen. Dann haben wir aber auch Bereiche, die komplett, also noch nicht fragmentiert sind. Also da drüben zum Beispiel, das ist ein schönes Pflaster in situ. Und als sie dann angefangen haben, nach dem Abbruch des Kaisershofs die Baugrube herzustellen für die Commerzbank, dann haben die hier aufgehört, weil die gesagt haben, oh super, wir haben ja hier schon einen festen Baugrund, einen vorbereiteten Baugrund sozusagen.
Ja.
Und dann haben sie genau hier aufgehört. Und deswegen finden wir jetzt hier eben auch eine Menge von diesem Bauschutt. Das hier ist alles, der praktisch bei dem Aushub der Baugrube und beim Bau der Commerzbank entstanden ist.
Das heißt, man hat den Bauschutt einfach nochmal plan gemacht?
Ja, man hat es irgendwie so einigermaßen.
Genau. Und Sand draufgekippt, diesen grauen Sand? Ist das
auch Füll? Das ist, glaube ich, also der Sand hier, da bin ich mir nicht so sicher, bei dem da drüben ist es, dass es die Verfugung bildet für das Pflaster. Ist mit so weißem Sand verfugt. Und das ist die Matrix sozusagen, dieser braune Lehm, auf dem das alles auf dieses Pflaster aufbaut. Und jetzt haben wir hier noch zwei Besonderheiten und das ist zwei Brunnen. Und zwar hier ein Brunnen und da ein Brunnen.
Den habe ich doch da, ne?
Ich gehe mal nicht davon aus, dass es sich um eine Kloake gehandelt hat, sondern es wird wohl ein Brunnen gewesen sein. Mit zweimal diesen Sandsteintrögen, die ich jetzt mal vorläufig als Tiertränke interpretieren würde. Die sind wahrscheinlich auch nicht in situ. Also die Bauleute von 1874, die die Commerzbank gebaut haben, die sind natürlich auf das Problem gestoßen, dass durch die Brunnen Wasser hochquellen kann, was ihre Fundamente anhebt unter Umständen. Das wollten sie natürlich auf gar keinen Fall. Deswegen haben sie die Brunnen abgerissen, verfüllt mit dem Abbruchmaterial. Und falls da doch Wasser hochquellen sollte, haben sie diese Tiertränken, diese Tröge dahingelegt.
Als Ableitung.
Als Ableitung und verlängert durch diese neuzeitlichen Steine. Und die gehen auch raus, sie ziehen bis raus in den Graben.
Also ist das im Grunde nichts anderes als eine Abflussrinne, die man...
Genau, für hochquellendes Grundwasser, für Schichtenwasser, für alle Arten von Feuchtigkeit, die Fundamente vielleicht anheben könnte.
Wenn ich das jetzt richtig sehe, man hat hier so einen kreisförmig angelegt, die Klosterformatziegel.
Genau, das ist der Brunnen.
Genau, und die Öffnung und eine Öffnung dann zu diesen Rinnen dahin. Und in dem Brunnen hat man den Bauschutt im Grunde das Ding verfüllt.
Genau. Und dann haben wir hier nochmal eine Wasserleitung, eine hölzerne, die wir noch nicht so richtig zuordnen können, aber auf jeden Fall, du siehst diesen blauen Klei, mit dem das abgedichtet wurde, die Wasserleitung. Und da fand sich ein kleiner Jeton Napoleon Empereur von 1806 oder sowas. Ein kleiner Spielgeldmünze. Und dadurch können wir also sicher sagen, dass diese Oberfläche nie verschüttet war, sondern die war immer benutzt als irgendwas, als Keller.
Ja, und diese dann, großen Steinfundamente, die Steinblöcke da?
Keine Ahnung.
Das wirkt ja auch irgendwie.
Ja, das ist auch sekundär. Die wurden einfach da, also man hat diesen Trog da reingemacht, auch in diesen Brunnen gesetzt, genau wie auf der anderen Seite, genau parallel. Und da ist noch so moderner oder 19. Jahrhundert Zementmörtel hier.
Ach.
Und der beweist, dieser Zementmörtel beweist, dass das nicht in situ liegt. Und dass dann hier praktisch diese Steine noch hinzugefügt wurden, aus welchem Grund auch immer.
Aber sie sind schon angeordnet.
Die sind angeordnet, ja. Ja, und da kommen eben über all diese Fragmente. Hier liegen die Fragmente vom Kaisershof. Ich denke mal, das sind Bodenplatten. Dann haben wir hier ein Fassadenteil. Und daraus, da drüben sind auch noch welche, da geht es dann weiter. Also zum Beispiel was massenhaft Lederreste, Knochen hier aus der Baugrube, also nicht aus der Verfüllung, sondern aus der Baugrube des Brunnens kommt Siegburger Keramik, also Siegburger Steinzeug raus.
Da liegen wir in welchem Jahrhundert?
Oh, frag mich nicht. Also 13. bis 15. würde ich mal sagen. Das muss man ganz genau sich betrachten. Wir haben leider keinen Rand, sondern nur die Handhabe und eine Wandscherbe.
Ja, das sieht aus wie eine Schnelle, ne?
Also ja, es könnte eine Schnelle sein. Aber ich glaube, es ist nicht eine der frühen Formen. Wir finden es raus. Also muss man sich durch die Kataloge...
Ja, aber das...
Da jetzt irgendwie so ad hoc ein Urteil abzugeben. Das verrät uns natürlich die Bauzeit. Also Keramik aus der Baugrube verrät uns die Bauzeit und die Keramik aus der Verfüllung verrät uns
die Verfüllung.
Die Verfüllung, wann es geht.
Ja. Toll. Was habt ihr denn noch an Funden? Also das ist ja in Hamburg immer relativ arm alles. Ne? Wenn man, dann kommt ein kleiner Jeton mal raus und hier mal ein Nagel wahrscheinlich.
Also ich erwarte eigentlich viel aus dieser dunkelbraunen Lehmschicht, erwarte ich eigentlich viele Funde.
Ja, wenn man die schon so sieht, du hast ja.
Also wir haben eine Riesenmenge Funde, aber die sind jetzt eben Streufunde, die können wir keinen Befunden eindeutig zuordnen. Das heißt, sind einfach Streufunde, die sind in irgendwelche Baugruben, Bauschutt aufgetaucht und dadurch mischen sich die Jahrhunderte.
Klar.
Also. Und erst jetzt, wo wir wirklich klare Schichtaufbau haben und die Befunde klar sind, können wir jetzt anfangen, die Befunde herauszunehmen und dann zu schauen, welche Keramik taucht in welchem Befund auf, und dann können wir anfangen, uns ein Bild zu machen von der zeitlichen Abfolge.
Und was macht Felix da hinten?
Felix, der fotografiert jetzt mit hoher Auflösung, der macht ein Modell, ein 3D-Modell, Structure for Motion, und daraus wird ein Fotogramm angefertigt, und das ist dann nachher praktisch die georeferenzierte Dokumentation dieser Oberfläche. Also die ist eingemessen, die stimmt ganz genau, die ist entzerrt und kann in jeden Stadtplan eingefügt werden sozusagen dann.
Als Christoph und ich vorhin hier runtermarschiert sind, da haben wir uns darüber ein bisschen amüsiert, dass wir auf keiner unserer Grabungen, die wir gemacht haben, wir haben einige gemacht, Sicherheitsschuhe anhaben oder anhatten.
Ja, ich sehe es. Eigentlich
müsst ihr
sofort raus hier.
Und was ich hier aber nicht sehe, ist irgendeiner mit einem Zeichenbrett und Millimeterpapier. Wieso nicht?
Ja, so habe ich vor 25 Jahren auch mal angefangen.
In Otzenhausen.
Das war in Finkenwerder bei Airbus.
Ach, die Rosenklappengraben. Bei Masemann.
Da haben wir noch richtig mit Maßbändern und Millimeterpapier gearbeitet.
Und die Zeiten sind völlig vorbei.
Und die Zeiten sind komplett vorbei.
Zeichnest du überhaupt noch?
Nein, gar nichts mehr. Also es ist auch so, ich war ja früher der Grabungstechniker bei Kais Grabungen zum Beispiel bei der Neuen Burg.
Ja.
Und da habe ich mit AutoCAD gearbeitet.
Ja.
Und mittlerweile arbeiten die mit GIS. Das heißt, in den 5-6 Jahren hat sich so viel getan, dass ich heute eigentlich im Prinzip überhaupt keine Ahnung habe, was mein Grabungstechniker treibt. Ich weiß es nicht. Ich muss ihm vertrauen.
Ja.
Ja. Ja. Ich habe mich da nicht eingearbeitet. Mein Job ist jetzt ein anderer. Und
was ist denn jetzt dein Job? Also wenn man es mal unterscheidet, weil du es ja gerade so schon gesagt hast, vor 25 Jahren haben wir es mit Zeichenbrett gemacht, mit dem Autocutter in der Graben, war ja auch immer noch was anderes. Da ist man mit dem Spiegel rumgesprungen. Das haben wir ganz früh in Luxemburg auch noch gemacht, dass man mit dem Spiegel rumgesprungen ist. Und heute?
Ja, also ich mache natürlich die wissenschaftliche Auswertung.
Das ist klar.
Ich mache die Befunde und alles. Aber die größte Zeit nimmt am Anfang die Organisation des Baustellenbetriebs ein. Das ist ja, ich nenne das immer das Zugriffsgewimmel. Wenn man irgendwo einen Spaten ansetzt.
Schönes Wort, ja.
Wenn man irgendwo einen Spaten ansetzt, dann kommen ja alle. Da kommt der Baumwart, der Gehwegwart, das Tiefbauamt, die Verkehrspolizei, Hamburg Wasser und alle haben das Denkmalschutzamt. Alle haben was zu sagen und jeder mischt damit. Und dann muss zwischen allen beteiligt, dann ist ja noch der Bauherr, die beauftragte Ingenieursfirma, die Baufirma, die vom Ingenieursfirma und dann die Subunternehmer von Baufirmen.
Das wird mich hoffnungslos überfordern.
Ja, und dann muss man mit all den Leuten quatschen und mit denen Kompromisse finden.
Ja, und das nimmt tierisch
darauf,
viel Zeit.
Und das, ja, aber darauf beruht unsere demokratische Gesellschaft, dass eben jeder hat berechtigte Ansprüche anzumelden und hat was zu sagen. Und da muss ein Ausgleich gefunden werden. So. Und das ist im Vorgang immer mein Job. Und das mache ich natürlich mit Kai zusammen, mit Herrn Weiß zusammen. Alle haben da auch Erwartungen und Vorstellungen. Und dann muss die Grabung organisiert werden. Das heißt, es muss ad hoc eine Baustelle organisiert werden. Das heißt, das Material muss durchgegangen werden. Wir haben jetzt das Zelt reparieren lassen von Segelgrab. Das gesamte Material muss inventarisiert werden, gesichtet werden. Was brauchen wir? Wie viele Pumpen müssen wir anschaffen? Die Finanzplanung, das Budget natürlich, darf nicht überschritten werden.
Ja. Ja.
Bauholz muss bestellt werden. Dann komme ich auf die Baustelle. Der Bagger ist hier, gräbt aus mit der Baggerschaufel. Und dann muss ich natürlich aufpassen, dass der mir nicht die mittelalterlichen Befunde weggräbt.
Aber da fängt deine Archäologenarbeit an.
Da fängt meine Archäologenarbeit an. Ich stehe dann im Friesennetz hier rum, tagelang, und quatsch mit dem Baggerfahrer und mache mit dem Verabredungen. Und die sind meistens total klasse, die Leute. Also die sind total klasse.
Ja, das.
Und man kann immer mit denen super zusammenarbeiten. Und irgendwann weiß der genau, was er drin lassen muss, wie viel, die sind ja Feinarbeiter, die arbeiten ja Zentimeter genau die Oberfläche ab.
Es ist irre, wie die das können. Ne?
Also
das
Wahnsinn.
Immer faszinierend.
Mit diesen riesigen Maschinen
ja.
Und mit den Stemmeisen. Ja, und es hat super geklappt hier. Das war eine Punktlandung. Der hat genau auf dieses Pflaster ausgegraben.
Und wenn man hier steht, wir werden ja fotografieren oder Fotos machen, das sieht man wirklich auch. Also ist das Pflaster ist einfach noch da. Da ist nicht die Baggerschaufel einmal durchgegangen. Nee,
der ist nicht einmal durchgegangen. Nein, da drüben kamen diese Baumstämme raus, die möglicherweise der Denkmalschützer von der Patriotischen Gesellschaft meint, es könnte sich ja um eine Helling handeln, also eine Rutschbahn für Schiffe, um die Schiffe hier direkt hochzuziehen. Mhm. Wir werden sehen. Jedenfalls, die Baumstämme kamen raus hier und war ich gerade Mittagspause, da kam er und hat gesagt, da kamen Baumstämme raus, ich habe dir die stehen lassen, dass die auf gar keinen Fall beschädigt werden und so.
Cool.
Super, super. Also es klappt meistens sehr gut, aber man muss eben dabei sein, man muss sich drum kümmern, man muss mit den Baggerfahrer reden, man muss ihm vermitteln, auch um was es geht. Und dann klappt es meistens wunderbar.
Und dann auch eine willkommene Abwechslung zum Bagger-Alltag, sage ich mal.
Ja.
Das war das schon immer mich, so, dass also der Spaßfaktor auch groß war. Ne?
Der war schwer unter. Der ist natürlich schwer unter Druck.
Ja.
Ja, also der muss ja auch die ganze Arbeit bewältigen. Also es war klar, der Bagger, der wird abgezogen. Das heißt, er hat nur noch bis zu dem und dem Tag Zeit. Dann hat er auch Überstunden gemacht.
Ja,
also der war länger hier als. Der wollte eigentlich schon längst nach Hause fahren und war dann immer noch hier am Baggern. Ja. Und es ist dann natürlich immer der aufregende Anfang jeder Ausgrabung, ist, wenn es in die Baugruppe geht, dann müssen die Abmessungen ja stimmen fürs Zelt. Man muss gleich mit einplanen, dass die Fundamentierungen fürs Zelt gebaut werden müssen. Die müssen fest verankert werden, das Zelt, dass es nicht auf die Ost-West-Straße davonfliegt bei Sturm oder so. Also all das.
Also bis am Anfang bist du quasi Grabungsmanager und Verwalter, dann hast du eine Phase, wo du...
Und jetzt fängt die Phase an, wo ich mich zum ersten Mal so richtig mit der wissenschaftlichen Arbeit beschäftigen kann.
Und das ist dann, was du vorhin sagtest, ist die Ansprache der Befunde.
Damit die Ansprache der Befunde, praktisch ein Modell zu bauen, wie liegen die Schichten übereinander, wie hat sich das zeitlich abgespielt. Also die Baugeschichte sozusagen dann zu ergründen. Wir bauen sozusagen das, was in Jahrhunderten gebaut wurde, in Schichten übereinander, das bauen wir jetzt zurück. Ja. Und versuchen rauszufinden, welche Schicht, welche Mauer, welcher Backstein gehört in welche Zeit. So.
So ein bisschen Reverse Engineering, ne?
Ja, jetzt kommt wieder mit so einem neumodischen Begriff. Ja, aber genau.
Aber das ist es.
Ne? Ja. Und dann ist irgendwann die Grabung abgeschlossen. Und dann stelle ich mir also Hut ab, was du alles hier zu tun und zu machen hast.
Also ich muss dazu sagen, mal eine Sache. Mein Job ist von kein Deut schwerer als die Jobs von all den anderen Leuten hier. Und ich verstehe meinen Job in allererster Linie so, dass es erstens darum geht, dass alle hier gesund und wohlbehalten in Leib und Seele hier rauskommen. Der zweite Job ist, ich bin eigentlich der schwarze Peter. Das heißt, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann kriege ich auf den Tisch. Also die Reißverschlüsse sind kaputt von den Zeltbahnen. Wir brauchen eine neue Pumpe. Also
alles.
Alles sozusagen. Und mein Job ist dafür zu sorgen, dass die Jungs und Mädels die allerbesten Bedingungen haben für ihre Arbeit. Das heißt, es wäre schön, wenn man einen Toilettencontainer hätte und nicht einen Dixon dastehen oder sowas. Ja, also das muss... Ich versuche immer die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass jeder hier Spaß haben kann. Und gerne zur Arbeit kommt.
Umso mehr Respekt, was du alles machst. Ich weiß, ansatzweise kenne ich die Situation.
Frag nicht mich, frag die.
Ja,
frag Anna, frag Simon draußen.
Ja. Wie viele seid ihr denn hier auf dem Gelände im Moment?
11. Wir haben dann immer wechselnd es kommen noch Studenten, Praktikanten dazu. Manchmal helfen die Kollegen aus der Steinstraße, die gerade da ausgraben. Und jetzt ist aber leider André ist krank. Und jetzt sind wir eigentlich von den Grabungsarbeitern, was sage ich nicht gerne, das sind eigentlich Grabungsfacharbeiter. Die machen das seit
ganz lange kennen,
20 Jahren. Ja. Und ich kann mich hundertprozentig auf die verlassen. Und die denken alle hundertprozentig mit. Da ist leider einer krank jetzt. Und das sind nur dreieinhalb Grabungsfacharbeiter.
Ja.
Und dann guckt euch mal die Fläche an.
Ja, das ist
und dann irre. Rechnet mal die Kubikmeter aus, ja. Die hier ja, bis eben. Ende August noch rausgeschafft werden müssen. Also wir haben, ich habe es vorher ausgerechnet, also es sind mindestens 10 Kubikmeter pro Woche. Das ist eine, mehr als eine Mulde. Mhm. Und dann kommen ja noch die aufwendige Dokumentation dazu. Das kostet alles Zeit. Das heißt, wenn hier gegraben wird, dann wird wirklich mit Spaten und Spitzhacke, dann wird richtig dann
Gas gegeben. Ne?
Dann ist Gas gegeben.
Ja.
Das ist eine körperlich super harte Arbeit.
Ja, und das ist. Ja, und was du so schön sagst, das funktioniert nur im Team, wo die Verantwortung ganz klar sind.
Absolut,
wer
funktioniert
was zu tun.
Nur im Team. Das funktioniert nur, wenn es keine Streitereien gibt, wenn alle sich gut verstehen oder wenn es mal Streitereien gibt, dann müssen die klar ausgesprochen werden und geregelt werden. Es funktioniert nur, wenn die Leute mitdenken.
Ja, ja und ich habe auch so, ich meine, ich kenne ja unsere Grabungsarbeiter, die denken ja nicht nur mit, die fühlen das ja auch mit.
Ja.
Und die sind so tief im Thema schon immer drin.
Ich hatte schon solche Situationen, also zum Beispiel André, der jetzt krank ist in Harburg. Ich bin zur Befundansprache in die Grube runtergeklettert und da war eine blaue Gleisschicht und ich wollte die als Estrich ansprechen und habe der die gleiche Nummer gegeben, wie die blaue Gleisschicht, die im Profil zu sehen war. Und André guckt mir über die Schulter und sagt, du, das ist nicht die gleiche Schicht. Und ich sag, was, zeig mal. Und dann hat er da rumgekratzt mit der Schaufel und hat mir gezeigt, dass das zwei verschiedene Estriche sind aus zwei verschiedenen Bauphasen.
Ja, André ist so ein Beispiel, den kenne ich seit 20 Jahren.
Ja, genau.
Und der ist, das
mit
ist
dem habe ich auch 10 Jahre toller, geschaufelt.
Ja, ein ganz toller,
ja, ganz toller,
toller
Typ.
Mensch.
Ja. Und wir haben nur tolle Typen und ja. Frauen hier, also ja. Unfassbar.
Toll.
Ich freue mich jeden Morgen, wenn ich zur Arbeit gehe und sehe die ganzen Köpfe wieder.
Das ist ganz, ganz wichtig. Aber ich hab noch mal eine Frage zu dem, was ihr vorhin besprochen hattet. Wie hoch sind wir hier überm Wasserspiegel?
Das hier ist zwischen 0,7 bis 0,9 Meter über normal.
Also null. Relativ dicht. Und wenn man es jetzt hier sieht, wie eben auch schon im Baucontainer gesagt, ist ja alles ziemlich trocken. Ne?
Ja,
und
also
woher kommt es, dass es nicht auch durch die alten Brunnen nach
ja, wie
oben
gesagt,
drückt?
Also die, der Pegel hier am Nikolaifleet, der ist, glaube ich, bei 0,3 so ungefähr. Ja. Also hier können wir gar keinen Tidehub erfassen beim Ness. Und ich schätze mal, dass das Niveau im Mittelalter vielleicht so wesentlich niedriger war, auf jeden Fall nicht höher als 0,5. Mhm. Das heißt, das hat ihr hier gar nicht gestört.
Ja.
Und wenn es mal überflutet war, dann ist es wie heute am St. Pauli Fischmarkt, dann ist eben Hochwasser.
Ja, klar. Ja,
ja, das war ein großes Stück Arbeit. Ihr könnt ja mal draußen schauen, ihr könnt ja mal die Jungs fragen, die da gerade diesen Kanal da rein brettern.
Ja.
Also das sind Simon und David. Ihr werdet jetzt gleich interviewt. Sagt mal was.
Ja. If I had a hammer. Ha?
Ob ihr ernst aussehen sollt.
Nee, ernst, könnt ihr ernst aussehen? Du gehst da hin, ich bleib hier.
Oh, Michael traut sich nicht, ich gehe mal hier durch den Graben. Moin. Habt ihr Lust, im Podcast kurz mitzumachen? Ich bin Christoph. Ich mache mit Michael das Hafenradio. Michael kennt ihr ja, der gehört ja zur Archäologenfamilie. Ich habe auch mal Archäologie studiert, aber das ist lange her. Und ihr seid hier als Grabungsfacharbeiter, haben wir eben gesagt. Ja, genau. Also ihr wisst genau, was ihr tut.
Ja, genau.
Was macht ihr denn auf der Grabung hier alles?
Also wir begleiten den Bau quasi so handwerklich. Also wenn es Wasserprobleme gibt, dann ziehen wir einen Graben ums Zelt oder heben Pumpensumpf aus, gucken halt, dass wir das Wasser von der Fläche wegkriegen und unterstützen die Archäologen quasi so auf technischer Seite dann alles um den Bau herum, sag ich jetzt mal. Also genau. Mhm.
Ja. Ja, genau. Außerdem halt auf der Fläche selber dann sowas wie die Fläche putzen oder die Funde rausheben, wenn die Dokumentation fertig ist und es eine Schicht weiter runter geht. Also alles, was wo die körperliche Arbeit dabei ist und das fachliche Wissen von jemandem wie Martin oder so nicht gebraucht ist.
Es klingt so, als ob es auf gar keinen Fall eintönig ist. Und ja, es also viele Fähigkeiten gefragt, ne?
Sehr adaptiv, ja. Man muss sehr viel, einfach die Voraussetzung annehmen und dann halt daraufhin sich Gedanken machen und dann halt irgendwie gucken, dass man eine Lösung findet. Das ist, sehr adaptive Arbeit auf jeden Fall. Also,
ja, und jede Grabung ist bestimmt anders, ne?
Ja, also ich bin jetzt hier als studentische Hilfskraft dabei und ich habe auch schon nebenan geholfen bei dem Stadttor oder auch Bischofsturm. Und es ist immer ein bisschen was anderes. Vor allem in der Stadt ist das natürlich ganz andere Arbeit als auf der Fläche, weil man viel weniger Platz hat und viel mehr Stadt drumherum und andere Bauvorhaben.
Ja, cool. Und Michael ist gerade beschäftigt. Macht's denn Spaß?
Ja, mega. Es ist super interessant. Super vielseitig, wie eben schon gesagt. Genau, man lernt super viel über die eigene Stadt, so über die Geschichte. Das ist echt, echt interessant, also wirklich.
Ja, und man ist immer an der frischen Luft. Das ist finde ich, auch ein Pluspunkt. Ne?
Das ist ein großes Plus, doch.
Seid ihr beides Archäologen?
Nee, ich bin Anlagenmechaniker. Also ich,
mal was Echtes mit anderen.
Ja, also Handwerker, also genau. Ja, genau. Ich glaube, die oben aber auch, die haben auch irgendwas gelernt. Also die Techniker sind alle so ein bisschen handwerklich und dann... Das ist so das Bindeglied zu den Archäologen und zu der Vermessung, sag ich jetzt mal genau. Also.
Aber du bist
ich bin Student.
Hier in Hamburg?
Ja, genau.
Und was studierst du?
Ich studiere klassische Archäologie im Bachelor.
Also feindlicher Klachone in unserem...
Aber ich meine, jetzt habe ich ja jemanden auf meiner Seite.
Ja.
Aber wie ist denn das heute beim Studium? Mainz ist ja schon 1000 Jahre her. Welche Rolle spielt denn da die Praxiserfahrung vor Ort auf Ausgrabung?
Ja, also auch im Austausch mit Kommilitonen habe ich wie schnell gemerkt, dass das auf einer Ausgrabung sein, man wesentlich mehr lernt, als in der Uni da zu sein und Sachen zu sehen. Das gibt einem ein ganz anderes Verständnis dafür. Und man muss sich selber als Student irgendwie bemühen, dass man Praxiserfahrung sammeln kann, abgesehen von dem, was in der Uni angeboten wird. Deswegen bin ich als klassischer Archäologe auch hier.
Ja, cool. Und ja, es ist ja auch eine Stadtgrabung. Also du hast ja auch viel mit Steinen, Gemäuern, Infrastruktur, alle möglichen Dinge des Alltags. Also ist ja gar nicht so weit entfernt, auch von der antiken Stadt oder was auch immer. Also von daher, das passt doch ganz gut, ne?
Auf jeden Fall, ja. Das alles steht in Verbindung miteinander.
Cool. Ja, vielen Dank euch und...
Demnächst im Hafenradio.
Frohes Weiterschaffen, genau, demnächst im Hafenradio. Michael macht dann Werbung dafür.
Ja, ja.
Dann gehen wir nochmal rauf.
Oder? Wir gehen nochmal rauf.
Wir gehen nochmal rauf. Danke euch. Ciao. Ich. Danke.
Die beiden könnt ihr auch noch interviewen hier.
Nein,
Kamera im Wasser.
Ja, genau. Ein teurer Spaß. Hast du die Kontaktbilder entwickelt?
Bitte?
Hast du die Kontaktbilder entwickelt?
Immer noch nicht.
Ich komme
gerade überhaupt nicht dazu.
Ich freue mich schon die ganze Zeit. Warte, das war nix. So, jetzt. Yeah, cool. Das ist geil.
Ich gehe mal kurz hoch und rauf.
Geh mal hoch, wir kommen dann zu dir. Jetzt seid ihr fällig. Ja.
Dürfen wir euch stören?
Ach so, man soll... Nee. Du bist schon längst on. Insta freut sich schon.
Wie geht das hier? Ja, hattet ihr das Meckern vorhin drauf, als ich jetzt ausgeschimpft habe?
Als er hier wieder so irgendwie so macho-mäßig rumgepöbelt hat.
Macho-mäßig rumgepöbelt? Das klingt nach mir, doch.
Was macht ihr denn hier?
Also vor allen Dingen, genau.
Wir produzieren eine Menge Datenmüll.
Datenmüll?
Das sind einfach ein paar hundert Fotos fürs SFM. Das ist hier ein bisschen... komplizierter als normalerweise, weil wir einfach eine gigantische Fläche haben.
Und keine Drohne.
Wir haben auch eine Drohne. Das Drohnen-SFM ist sogar ganz okay geworden, allerdings nicht in dem Detailreichtum, wie wir es gerne hätten.
Ah, okay. Aber selbst hier im Zelt mit Drohne, das hat funktioniert.
Im Ernst?
Ja, ich habe mit einer DJI 42.000 Megapixel konnte ich auf 2,5 Meter bis 3 Meter hier ein bisschen rumfliegen. Aber... das ist halt nicht vergleichbar mit der Kamera leider.
Aber erzähl doch mal ganz kurz, also ich sehe immer, was du am Rechner im Museum machst. Und Martin hat uns kurz erzählt, dass das hier jetzt, also ihr nehmt das auf. Und was passiert dann mit den Fotos? Also meistens ist es ja André, der da irgendwie rumbastelt.
Ja, für uns machen wir es selber. Also André hat hier gar nichts mit zu tun. Wir haben einen Reality-Scan. Mhm. André benutzt Metashape noch. Die sind vergleichbar, aber nicht ganz. Erstmal müssen wir eine Menge Daten aussortieren. Dann hat man an der, am Rand sieht man diese schwarz-weißen Targets genannt. Mhm. Das sind quasi unsere SFM-Punkte. Das Programm kann die aber vollautomatisch erkennen. Und alles Weitere macht tatsächlich auch das Programm vollautomatisch. Und
was macht es dann?
Das reiht die Fotos quasi über bekannte Punkte aneinander. Und aus dieser Punktwolke, die dann erstellt wird, kann es ein Mesh erstellen. Das heißt erstmal so quasi eine Oberflächenglättung. Und aus diesem Mesh wiederum, André kann das wahrscheinlich wesentlich besser erklären.
Völlig egal.
Erstellt es uns dann ein Modell. Farbecht. Über die von uns reingeworfenen. Also ein
3D-Geländemodell.
3D-Geländemodell.
So wie das hier aussieht.
Genau. Und mit noch ein paar mehr Höhenpunkten können wir dann auch ein richtiges digitales Höhenmodell daraus basteln.
Werden denn überhaupt noch irgendwelche Zeichnungen von Hand gemacht?
Ja, würden wir machen, wenn wir ein sehr interessantes Profil haben oder einen In-Situ-Fund hätten. Dann könnte man überlegen, ob man nicht noch eine Zeichnung, eine händische anfertigt. Das Problem an Zeichnungen ist halt, die sind sehr subjektiv. Und das Gute am Foto ist halt, dass es wesentlich objektiver ist.
Cool.
Ja, das gab es zu unseren Zeiten nicht, weil wir konnten die Fotos nicht entzernen. Also nee. Wir haben alles zeigen müssen. Und es war ja immer der Versatz drin, wenn wir fotografiert haben, weil der Winkel der Kamera immer das große Problem an der Stelle ist. Ne? Das ist schon cool, weil ich habe Martin eben schon gefragt, wir sehen ja hier kein Zeichenbrett mehr. Ne? Das ist so.
Zumindest nicht.
Nee. Aber ich weiß, unser Kollege Kai, der schleppt immer eins mit, weil der muss sich immer Handskizzen machen, die er dann mit den Fotos quasi abgleicht.
Ne? Skizzen würden wir auch noch machen. Gerade für. Wir müssen ja jeden einzelnen Befund umzeichnen. Und das geht halt zwar auch grob über. Wir drucken das Auto, das Foto, also das Modell als Auto, als entzerrtes Foto aus, zeichnen dann daran um, machen dann darin quasi unsere Skizze und dann wird das übertragen in den PC, also in QGIS.
Cool.
Zeichnen lernen wir aber alle noch. Also Anna kann zeichnen, ich kann zeichnen.
Sie nickt.
Sie ist Anna, du bist Felix, ne? Ja. Und ihr seid hier?
Dokumentare. Grabungsdokumentare. Ich noch, sie wird es auch erstmal bleiben. Ich werde bald aufsteigen.
Wohin?
Aha.
Zum Techniker.
Ja, ja.
Cool, Grabungstechniker.
Genau.
Ja. Mein Bruder ist auch Grabungstechniker.
Wo?
Der hat mittlerweile schon seit vielen Jahren eine Firma in Luxemburg und gräbt da aus.
Ja, die kriegen mehr Geld als wir.
Ja, ja, die Luxemburger, du musst tatsächlich in Luxemburg, glaube ich, bei jedem Bauvorhaben, auch beim privaten Haus, muss der Denkmalschutz anrücken und einmal gucken, ob da was ist oder nicht.
Ich weiß nicht, ob das ja nicht vergleichbar ist, weil hier wird ja auch bei jeder Verdachtsfläche rückt der Denkmalschutz quasi mit aus und...
Ja, da braucht es noch nicht mal einen Verdacht. Da steht das ganze Land unter Verdacht.
Sie haben nicht so viel, da wollen alles mitnehmen.
Genau, genau, ist ja klein.
Sehr schön.
Okay.
Ich glaube, dann haben
dann
wir
gehen alles. Wir weiter. Dann gehen wir wieder nach oben.
Wenn ihr nicht mehr mit uns reden wollt.
Vielen Dank.
Aber also dokumentieren.
Sehr fleißig, kontinuierlich also, was ihr nicht gearbeitet.
Wisst, Herr Weiß hat mich geschickt und ich soll auf diese Art und Weise gucken, ob ihr vernünftig arbeitet.
Als Film, also danke.
Ja, Film ist ja, die läuft mit.
Im Hintergrund habt ihr die Arbeitsgeräusche, das heißt, wir sind fein raus.
Ja, genau. Es hört sich auf jeden Fall nach Arbeit
die
an.
Es riecht nach Arbeit.
Hervorragend. Okay, dann gehen wir wieder raus, dann noch froh rauf. Frohes Schaffen.
Was denn?
Also nur cool.
Du bist cool.
Nein, das war nur ein Check.
Ach so, warte, Check.
Ja.
So, in der Grabade. Also was? Du siehst gerade, sahst du so ein bisschen aus wie heißt euer Komiker? Helge Schneider.
Danke. Helge Schneider,
aber ich muss mein mal hier Gott. Dieses aber berühmte, das Pult mache ich gerade nochmal. Warte eine Sekunde.
So, jetzt geht's die Leiter rauf. So, dann bin ich wieder. Michael kommt auch gleich.
Der hat sich festgequatscht.
Ja.
Was soll ich
Also die Jungs bauen gerade ad hoc ein Regal für die Fundkisten, weil jetzt kommen die Funde.
Aha.
Und dann brauchen wir ein Regal für. Und das Problem ist immer, Andreas will immer alles praktisch und praktikabel lösen und Anderson will immer alles schön machen. Soll auch gut aussehen.
Ja, aber das ist die perfekte Ergänzung dann. Also wenn es praktikabel ist und noch gut aussieht. Aber hier sieht man wieder schön, dass auf so einer Ausgrabung wirklich alles an Können gefragt ist, was man sich vorstellen kann.
Ja,
ne?
Tatsächlich ist es so. Ja. Also ich kann eigentlich nur einen kleinen Teil dazu beitragen, was hier alles so vonstatten geht.
Gemacht wird, ja.
Und gemacht werden muss.
Anderson, wie lange kennen wir uns jetzt?
20 Jahre oder mehr?
Ja, ich glaube
2005
auch.
Oder 2004.
Ja, und seitdem, du bist mittlerweile bist du Archäologe eigentlich, oder?
Mehr als Archäologe.
Anderson ist derjenige, der tatsächlich immer die verrücktesten Sachen findet.
Ist das so? Weil,
ja, er hat so ein Auge für so diese, der hat zum Beispiel diesen Spielcheton von Napoleon gefunden. Anderson hat so ein Auge für so die entscheidenden Funde, würde ich mal sagen.
Mit Gefühl, alle sehen, gute Augen.
Ja, das stimmt.
Und gute Laufen.
Und gutes Laufen.
Ja, Anderson kommt gerade vom Marathon in Boston zurück.
Ja, wir haben eben das Bild gesehen mit der Medaille.
Ja.
Das Februar.
Ja. Mal gucken.
Und dann mache ich diese 6 Stück Medaillen. Die größte Marathoner ist 6. London, New York, Chicago, Boston, Berlin und Tokio. Das habe ich schon die 5.
Jetzt für Tokio?
Tokio.
Alter Falter.
Cool.
Ich freue mich, wenn ich 5 Kilometer laufe, ohne irgendwie japsen zusammenzubrechen. Aber ja.
Ich habe auch angefangen mit 5 Kilometer.
Ich weiß, ich begleite das ja schon.
Ja, auch so Kindermarathon. Ich glaube, ich war gerade letzte Woche irgendwo, auch hier in Hamburg. Die kleinen Kids, ne?
Kindermarathon,
ja. Ich bin mal beeindruckt. Ich habe das als Kind nie. Das gab es auch gar nicht, ne? Also Marathon für Kinder. Und wenn die Kinder schon dabei sind so, und dann sich so freuen, ist schon beeindruckend.
Und der Feind, nein, sie laufen noch nach vorne, nein! Ich bin die Erste.
Was baut ihr hier gerade? Was wird das hier?
Ein Regal für die Befunde.
Regal?
Ja, jetzt kommen die Funde rein, jetzt müssen wir ein Regal bauen, schnell. Und ich habe es gerade schon gesagt, also Anderson legt immer Wert drauf, dass es schön und ästhetisch ist. Und Andreas möchte das praktisch haben und funktional.
Und zusammen wird es dann was Gutes.
Und zusammen wird es dann...
ja.
Und Andreas, du bist auch schon ewig dabei, ne?
Also bei 2012, ja.
Okay, ja, dann ein bisschen später, als
ja,
ihr dazu gekommen.
Ja, 10 Jahre später, ja.
Ja.
Zu spät dran, ja. Ja, ich hab's. Durch Martin bin ich natürlich hierher gekommen. Martin ist ja mein Nachbar. Aber ich habe mich schon vorher viel mit Archäologie beschäftigt.
Du hast doch Ethnologie studiert, oder?
Auch 2 Messer Archäologie habe ich studiert. Und dann, ich hatte damit so Kinder von 8 bis 12 so historisch-pädagogische Projekte mitorganisiert und war auch dabei mitgespielt. Ne? Und das habe ich schon seit 1993, also so.
Cool.
Und da war ja auch viel mit Archäologie, also wir haben experimentale Archäologie mit im Rahmen einer historischen Geschichte. Ne?
Aber nicht bei uns im Museum.
Nein. Das war, glaube ich, gibt's. Wir haben uns auch als Erwachsene verkleidet und die ganzen Kinder so. Ne? Und wir brauchen ein riesiges Gelände. Ne? Also so zum Beispiel zuerst hatten wir in Mecklenburg-Vorpommern eine Mecklenburger Seenplatte. Ich habe den Namen ganz vergessen, wo wir da angefangen haben. Aber haben wir auch hier in Hamburg, Neuengamme, hatten wir von der Kirchengemeinde Neuengamme so einen Platz bekommen, wo wir dann auch dann gespielt haben. Und da haben sie mich überall integriert in den ganzen Bundesgebiet. So, ne?
Ja,
aber
toll.
Das war schon einige Jahre her. So, ne? Und dann von der Steinzeit bis zur frühen Neuzeit alles so die Chronologie gemacht und dann experimentale, also Ergologie, dann nennt man das ja.
Ach, ja.
Wissenschaftlich, also so, sei es jetzt Mittelalter, ganz klar, Schmied, Bäckerei, die ganzen Handwerke, Tischlerei oder und dann auch so Messer oder so halbe Schwerter mit den Kindern. Also es war immer so mit Aufbau war mir immer 2 Wochen und die Kinder waren dann immer so 7 bis 9 Jahre. Ne? 7 bis 9 Tage.
Richtig, das war so Projektwochenzeit. Ne?
Genau, genau, genau. Und dadurch bin ich dann auch viel mit Archäologen schon zusammengekommen. Ne? Also zum Beispiel aus Nordrhein-Westfalen habe ich so einige große Ikonen schon kennengelernt.
Cool. No, jetzt sind die neuen Ikonen hier am Start.
Ja, ja.
Martin, Kai und wie sie alle heißen.
Ja, Kai ist der. Na. Kai hat die ganze Bodendenkmalpflege im Kopf auf die Füße gestellt, würde ich sagen. Also, der hat eine gewaltige.
Der hat einen Impact.
Der hat einen Impact gehabt, auf jeden Fall, auf alle von uns.
Ja.
Wie er Grabung führt, wie er kommuniziert. Würde ich mal sagen.
Ja, den nehmen wir uns auch noch vor. Der sitzt in der Steinstraße, sitzt der jetzt auf der anderen Seite. Der sucht das Stadttor.
Ach.
Der ist auf der Suche nach dem Stadttor, das große Forschungsprojekt von Professor Weiß. Und mal gucken, was dabei rauskommt. Mit dem, das wird die nächste Folge vom Hafenradio.
Spannend. Ja, dann können wir für heute einen Deckel drauf machen.
Machen wir einen Deckel drauf.
Dann kick mal wieder in.
Ja, dir ganz herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast.
Michael, schön, ist auch gleich Feierabend.
Gerne. Du hast noch keinen Feierabend. Du musst ja noch runter.
Wir müssen mal runter, ja.
Fein. Gut. Martin, ganz, ganz, ganz lieben Dank.
Ja, hat Spaß gemacht. Ciao, ciao.
Kriegst Fotos zu sehen.
Ja.
Sehr schön.
Und den Sound.
Genau.
Das komm ich aber noch mal
und rein. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn es euch gefallen hat, gerne ein paar Kommentare abgeben oder das Ganze bei Apple Podcasts oder sonst wo liken. Ne? Und wir arbeiten, wie schon gehört, an neuen Folgen, also vielleicht auch ein bisschen schneller als sonst.
Und wir arbeiten am Relaunch unserer Website.
Okay, okay.
Alles klar.
Das ist ja wohl...